Lukas Kapitel 10, Verse 38 bis 42. Hört auf Gottes Wort. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er, Jesus, in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Gott, unser himmlischer Vater, mögen die Gedanken unserer Herzen und die Rede meines Mundes dir nun wohlgefällig sein, unser Fels und unser Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen und auch eure Liedblätter, eure Gottesdienstzettel zur Hand behalten, wo ihr die Predigtpunkte findet und heute ausnahmsweise auch ein Zitat, was ich gleich vorlesen werde. Vor einiger Zeit las ich das Buch unter dem Titel Das aufmerksame Leben von einem Autor namens Leighton Ford. Und darin schreibt der Autor über die innere Unruhe, die wir besonders in unserer Generation, aber auch einfach nur, weil wir Menschen sind, mit uns rumtragen. Und dazu schreibt er Folgendes, und ihr könnt es gerne, wenn ihr möchtet, mitlesen. Letzten Endes geht es beim Thema Unaufmerksamkeit um Kontrolle. Ich würde lieber das Triviale kontrollieren, als mich dem Ewigen ergeben und am Ende alle Kontrolle verlieren. Und wir weigern uns, Kontrolle abzugeben, da tief in uns die Annahme herrscht, wir müssten unsere Existenz rechtfertigen, anstatt von der freien Gnade Gottes gerechtfertigt zu werden. Überleg dir das mal, was er hier sagt. Er sagt, wir versuchen durch unser ständiges Beschäftigtsein, durch unsere ständige Betriebsamkeit, unsere Existenz zu rechtfertigen. Also zu rechtfertigen, dass wir da sind, über unser Leben ganz allgemein, überhaupt einfach, dass wir existieren, versuchen wir zu rechtfertigen. Es klingt etwas gewagt, wenn wir darüber mal nachdenken, dass das der Grund ist oder dass das Ziel unserer ständigen Ablenkung, unserer ständigen Unaufmerksamkeit, unseres ständigen Betriebsamseins ist. Das ist etwas gewagt, aber wenn wir wirklich darüber nachdenken, wenn wir wirklich mal tiefer in unsere eigene Unaufmerksamkeit, in unser eigenes ständig Beschäftigtsein, was wir so gut kennen, wenn wir da mal etwas tiefer hineingraben, dann finden wir, dass da doch etwas dran ist. Es fällt uns extrem schwer, ständig aktiv zu sein, ständig betriebsam zu sein, einfach mal liegen zu lassen. Einfach mal liegen zu lassen und nichts zu machen. Und ich glaube, weil tief in uns letztlich die Vorstellung herrscht, dass unser Leben durch unseren Lebensbetrieb definiert ist, dass unser Leben durch unseren Lebensbetrieb, also das, was wir ständig machen, letztlich definiert ist, dass es ja seinen Wert bekommt durch das, was wir tun. Aber was, wenn das Allergrößte in deinem Leben, das Allerwichtigste, das, was wirklich bedeutend ist, nichts ist, was du durch dein Betriebsamsein, durch dein Aktivsein hervorbringen kannst? Was, wenn das Allernotwendigste in deinem Leben, was ist, was du eigentlich nur empfangen kannst, indem du gar nichts selber dazu beiträgst? Und was, wenn du durch deine ständige Hektik und Unruhe Gefahr läufst, dieses Notwendige eigentlich zu verpassen? Die Verse, die wir gerade gelesen haben, sprechen genau in dieses Problem. ist ein zeitgenössisches Problem, das wir besonders stark empfinden. Und deswegen ist es besonders relevant. Dieser Text, der vor uns liegt, zeigt uns zwei Schwestern, das ist ein sehr kurzer Text, zwei Schwestern, Martha und Maria, mit zwei Verhaltensweisen und Jesus, der im Zentrum steht und der uns hier eine wichtige Lektion vermittelt. Gleich werden wir uns diese drei Charaktere einer nach dem anderen anschauen und daraus lernen, was wir lernen können. Aber zu Beginn, bevor ich auf diese Charaktere eingehe, blickt mit mir nochmal auf den Kontext. Denn ihr erinnert euch, dass wir letzte Woche, für die, die da waren, über vielleicht einen der bekanntesten Bibeltexte überhaupt geredet haben, der barmherzige Samariter. Und was ist der barmherzige Samariter? Jesu Glanzstück seiner Lehre über die Nächstenliebe, das Thema Nächstenliebe. Und ohne einen großen Übergang zu machen, schließt Lukas dem jetzt diese Geschichte ein. Und wir könnten uns fragen, warum entscheidet er sich für diese Abfolge? Der barmherzige Samariter haben wir ganz gut verstanden, hoffentlich. Warum jetzt diese Geschichte? Und ich glaube, eine wunderbare Antwort ergibt sich dann, wenn wir nochmal auf dieses größte Gebot, das wir in Lukas 10, 27 gelesen haben, und ein Teil davon haben wir auch in der Schriftlesung vorher gelesen, wenn wir auf dieses größte Gebot nochmal schauen. Das war ja die Antwort des Gesetzesgelehrten auf Jesus, der ihn gefragt hatte, was lehrt das Gesetz? Und der Gesetzesgelehrte hat gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, und Jesus hat es bejaht. Um den zweiten Teil, liebe deinen Nächsten, geht es beim barmherzigen Samariter. Denn das war das Problem. Ne? Er hat gefragt, wer ist mein Nächster? Aber was ist mit dem ersten Teil, die Liebe zu Gott? Ich glaube, zu dieser Liebe zu Gott finden wir hier in dieser Geschichte von Martha und Maria eine ganz passende Lektion. Beim barmherzigen Samariter ist es ja der Samariter, der unnachgiebig dient, seinen Nächsten liebt und dafür wird er gelobt. Hier ist es Maria, die sich ganz dem Hören auf Jesu Wort hingibt und dafür gelobt wird. In der einen Geschichte wird jemand dargestellt als ein Vorbild wirklicher Nächstenliebe und in der zweiten Geschichte geht es darum, dass Maria gelobt wird für ihre empfängliche Haltung, für ihre Liebe zu Jesus letztlich. Liebe zum Nächsten in der einen Geschichte und Liebe zu Gott in der anderen. Soweit also der Zusammenhang und ihr könnt es im Hinterkopf behalten, denn am Ende komme ich darauf nochmal zurück. Aber jetzt zu diesen drei Charakteren in diesem Abschnitt. Erstens Martha. Martha. Die Verlockung durch das Viele. Wir werden in Vers 38 daran erinnert, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Und ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt, mit Kapitel 9, dem Ende von Kapitel 9, beginnt der sogenannte Reisebericht. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist das große Ziel. Ich glaube, es ist Kapitel 19, wo er dann wirklich Jerusalem erreicht. Aber dazwischen steht dieser große Reisebericht. Und wir lernen, dass das Haus, wo er unterkommt, Martha, ihre Schwester Maria, sie wohnen zusammen. Aus Johannes 11 wissen wir, sie wohnen in Bethanien. Es ist ein Ort relativ nah an Jerusalem und weil wir wissen, der Reisebericht geht noch eine Weile, aber sie sind schon irgendwo jetzt hier nah an Jerusalem, werden wir daran erinnert. Es ist nicht immer strikte Chronologie. Wenn wir die Evangelien lesen, sollten wir nicht denken, alles hat genau die chronologische Abfolge, die wir in den Berichten sehen. Aber wir sind auf jeden Fall in Bethanien im Haus von Martha und Maria. Und dann Verse 39, 40 zeigen uns den zentralen Kontrast. Jesus kommt bei diesen zwei Frauen unter und was lernen wir gleich von Maria? Sie legt sich zu den Füßen Jesu nieder, auch zu den Füßen heißt es. Also sie ist wahrscheinlich nicht allein, denn die größere Bande von Jüngern ist mit ihr bei Jesus und vielleicht auch andere Leute aus dem Dorf. Und was bedeutet es, zu jemandes Füßen zu sitzen? Wir machen das heute, vielleicht macht ihr es, aber wir machen es normalerweise kulturell nicht mehr auf dieselbe Art und Weise. Aber in der jüdischen Kultur damals war es sinnbildlich oder auch praktisch der Ausdruck von einer Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Also die eine Schwester sitzt und hört dem Lehrer zu, als hingegebene Schülerin Jesu. Und was ist mit ihrer Schwester? Martha, es gibt hier einen guten Kontrast, den unsere Bibelübersetzung gut herausholt. Martha aber oder hingegen. Aber den weiteren Satz könnte man auch anders übersetzen. Hier steht in unserer Bibelübersetzung, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Und das Wort hinter sehr beschäftigt, ich meine, sehr beschäftigt ist schon ein starker Ausdruck. Sie ist sehr beschäftigt, sehr aktiv. Aber das Wort kann auch übersetzt werden, vielleicht sogar besser, mit abgelenkt. Abgelenkt. Oder sogar ganz und gar in Anspruch genommen. Oder sogar überlastet. Und das ist etwas anderes als ganz beschäftigt. Denn wenn wir das hören, denken wir gleich an etwas Negatives. Wenn wir hören, jemand ist ganz und gar in Anspruch genommen. Okay, jemand ist überlastet, nicht gut. Jemand ist ganz beschäftigt, okay, sehr beschäftigt. Aber sie ist auf jeden Fall irgendwie abgelenkt. Sie ist eingenommen von vielen Dingen und ganz konkret hier vom Dienen. Und diese doch etwas negativere Ausdrucksweise passt auch zu dem, was Jesus dann später sagt. Denn er sagt, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt. Also nicht nur, es ist ein Unterschied, wenn ich sage, ich bin gerade wirklich richtig beschäftigt mit einer Sache. Es ist nochmal ein Unterschied dann zu sagen, du bist besorgt und beunruhigt. Wir kennen das Gefühl, besorgt und beunruhigt zu sein. Wir haben keine innere Ruhe. Und die Sachen, mit denen wir beschäftigt sind, üben viel Einfluss auf uns aus. Besorgt sein, das ist das gleiche Verb, das gleiche Wort, was Jesus dann auch später verwendet, wenn er so seinen Jüngern sagt, seid nicht besorgt über das Leben. Seid nicht besorgt. Sorge und Unruhe durch Betriebsamkeit. Darum geht es hier. Und achtet bitte darauf, es ist nichts Schlechtes, mit dem sie beschäftigt ist. Sie ist beschäftigt womit? Dienen. Also ein durchweg guter Begriff, ein gutes biblisches Wort. Dienen. Diakonia. Also dienen. Also sie ist nicht beschäftigt mit was Schlechtem, sondern mit dem Dienen. Gastfreundschaft. Sie will es Jesus recht machen. Sie will es den Jüngern, die zu Gast sind, recht machen. Es wird nicht entwertet. Es geht also nicht darum, die eine dient und jetzt ist keine Zeit zu dienen. Jetzt ist nicht gut zu dienen. Oder beziehungsweise dienen ist schlecht. Sondern jetzt geht es ums Hören, sondern es geht darum, was macht es mit ihr? Das wird hervorgerufen. Oder hervorgestellt hier. Was macht es mit ihr? Das primäre Problem oftmals ist nicht, was wir machen, sondern was es mit uns macht. Was geht in unserem Leben vor? Was ist unsere Reaktion? Als Kinder unserer Zeit sind du und ich, alle von uns eingenommen, heutzutage, ständig von allem Möglichen überwältigt. Ich glaube, es ist gar nicht mal eine Übertreibung zu sagen, wir sind ständig von allem Möglichen überwältigt. Überwältigt oder wir laufen zumindest Gefahr, ständig überwältigt zu sein. Einmal davon, dass unsere Welt extrem komplex ist, aber dann auch unser Leben. Nicht nur unsere Welt, nicht nur das, was fern da draußen ist, sondern auch unser Leben. Wir sind komplex. Unsere Welt ist komplex, unser Leben ist komplex. Um unseren Alltag unter Kontrolle zu halten, müssen wir ständig dieses schwierige Wort sagen, nein. Nein. Wir müssen ständig Nein sagen, weil uns ständig so viel geboten wird. Ständig gibt es so viele Optionen und zugleich fühlen wir uns ständig gefordert. Wir fühlen uns überall eingespannt. Wir fühlen, überall gibt es Verpflichtungen, denen wir irgendwie nachkommen. Und wir sind vielleicht manchmal so sehr damit beschäftigt, unser Gewissen zu beschwichtigen, weil wir nicht all dem nachkommen, was sich uns anbietet oder was von uns etwas fordert. Es ist eine Sache, die mir von klein auf beigebracht wurde. Und es ist eine wichtige Lehre. Es ist sehr leicht, Ja zu sagen. Es ist sehr schwer, Nein zu sagen. Es ist sehr leicht, Ja zu sagen, aber sehr schwer, Nein zu sagen. Und ich will noch mal sagen, es geht bei Martha konkret gar nicht um schlechte Dinge. Es geht gar nicht darum, dass diese Dinge an sich schlecht sind, sondern sie ist beschäftigt mit dem Dienen. Vielleicht, ich glaube nicht, dass das die größte Gruppe unter uns ist heute Morgen, aber vielleicht ist dein konkretes Problem, dass du ungefiltert zu allem Ja sagst und die Welt dich komplett unter ihrer Kontrolle hat. Und in dem Fall gilt dir, dass du zuerst dein Leben unter Gottes Kontrolle bringen musst, unter seine Herrschaft stellen musst und anerkennen musst, Jesus ist Herr und nicht du. Das ist eine Gruppe. Aber ich glaube, die meisten von uns, und ich weiß, dass viele von uns hier ständig bemüht sind, gute Dinge zu tun. Du bist ständig bemüht, eigentlich das Richtige zu machen. Du willst damit anderen dienen, du willst Gott die Ehre geben, aber dennoch bist du innerlich beunruhigt. Bist innerlich beunruhigt. Es ist die Verlockung durch das Viele. Vielleicht willst du überall ständig dabei sein und irgendwie mitwirken. Vielleicht willst du ständig mit Leuten im Kontakt bleiben und es führt zu übermäßigem Kontakt. Vielleicht willst du auch einem Standard oder einem Maßstab in deinem Leben genügen, den du eigentlich selber vielleicht auch unbewusst gestellt hast. Ein Maßstab, dem du dein Leben gestellt hast, anhand dessen du ermisst, was Erfolg bedeutet, was es bedeutet, gut zu sein, was es bedeutet, zu wachsen und geistlich reif zu sein. Aber dann übernimmt die Sorge und Unruhe die Kontrolle und du bindest dich an diese Dinge und sie übernehmen die Kontrolle über dein Leben. Du bindest dich an vielleicht deine eigenen Maßstäbe oder du bindest dich an deine Ziele, die du dir gestellt hast, vielleicht ganz unbewusst, denen du ständig versucht bist, hinterherzurennen. Und dann geschieht ganz leicht das, was wir bei Martha sehen, zumindest angedeutet. Was sagt sie, als sie ihre Schwester Maria zu Jesu Füßen liegen sieht? Sie wendet sich an Jesus und geht ihn eigentlich ein bisschen sogar an. Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Mancher sieht vielleicht darin Eigenwilligkeit bei Martha oder vielleicht könnte man auch sagen, es ist einfach nur die normale Reaktion, wenn wir überfordert sind. Denkt mal an so eine Gastfreundschaftssituation. Es gibt vieles zu tun, man will es den Gästen recht machen und da wird es schnell hektisch und man ringt um Hilfe. Aber es passt zu den Situationen, in denen wir manchmal unruhig sind. Was passiert so oft, wenn wir von innerer Unruhe getrieben werden? Wir werden frustriert. Und woran misst sich das sehr leicht? Wie wir andere behandeln. Unsere Frustration lassen wir gerne an anderen aus und lassen sie es fühlen. In Wirklichkeit, um zum Ende dieses ersten Punktes zu kommen, in Wirklichkeit fällt es uns manchmal leichter, besorgt zu sein, durch unser ständiges Hin- und Hergetriebenwerden und Martha nachzuahmen, als ihre Schwester nachzuahmen. Denn ihr widmen wir uns als nächstes zu. Wir haben gesehen, Martha nachzuahmen müssen wir nicht lernen, denn die meisten von uns sitzen mit ihr im Boot. Jetzt haben wir also die Verlockung durch das Viele gesehen und wollen uns zu Maria hinwenden, die Notwendigkeit des Einen. Es gibt eine lange Geschichte von Christen, die diesen Text gelesen haben und die darin sozusagen einen Kontrast gesehen haben zwischen dem, was man nennen könnte das aktive christliche Leben, also das Dienen. Ich bin für meinen Nächsten da, ich mache alles Mögliche an guten Taten für andere. Das aktive christliche Leben und das sogenannte kontemplative christliche Leben. Was bedeutet das? Wir geben uns ganz dem Nachsinnen hin. Wir geben uns ganz dem Zuhören, dem Stille sein, dem Meditieren vielleicht hin. Wir sehen, es ist irgendwie eine gewisse Tendenz. Ja, es gibt diese zwei Pole. Sollen wir ständig aktiv sein und anderen dienen? Oder wie ist es mit dem Stillewerden und Nachsinnen? Es ist eine gewisse Spannung. Aber ich glaube, wenn wir diesen Text nur durch diese Zweispaltung hier lesen, dann verpassen wir noch mehr darin. Es wäre zu kurz gegriffen. Marthas Problem ist nicht, dass ihr Gastfreundschaft wichtig ist. Wir haben das schon gesagt. Sondern sie setzt die falschen Prioritäten und wird unruhig und besorgt. Kommen wir also zu Maria. Sie sitzt zu Jesu Füßen. Und damit bringt sie zum Ausdruck, ich bin ganz Ohr. Ich bin empfänglich. Ich bin eben nicht besorgt mit anderen Dingen, denn dann könnte ich mich nicht dem Wort Jesu so widmen. Dann könnte ich mich nicht ganz öffnen. Sie will hören. Anders gesagt ist sie nicht in Anspruch genommen von vielen Dingen, sondern wach und konzentriert auf das eine. Und Jesus sagt dann in Vers 42, indem er sie lobt, eins aber ist nötig, Maria hat das gute Teil erwählt. Das ist ein interessanter Ausdruck. Sie hat das gute Teil erwählt. Es ist möglich, dass es hier eine Anspielung gibt auf Psalm 119, wo es einmal heißt, ich sage, das ist mein Teil, o Herr, dass ich deine Worte befolge. Die Sache, die ich dringend behalten will und die mir nichts wegnehmen kann, mein Teil, meine Portion, mein Anteil sozusagen. Und es bedeutet, Maria ist also nicht von Sorgen eingenommen, sondern ganz Ohr für das, was Jesus zu sagen hat. Und das zeigt dir für dein Leben als Christ, egal was dein Hintergrund ist, und ich weiß, wir haben viele Hintergründe, das ist schön, egal was dein Hintergrund ist, was dein Beruf ist, was dein Bildungsgrad ist oder was deine Lebenssituation ist, ganz egal, wer du bist, wenn du dich zu Jesus zählst, dann ist es Gottes Wille für dein Leben, dass du sein Wort mit Aufmerksamkeit und Ausdauer hörst. Mit Aufmerksamkeit und Ausdauer. Und an Maria erkennst du, dass das eine Entscheidung fordert. Jesus sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. Es ist verfügbar, lieber Christ, Bruder und Schwester in Jesus. Es ist verfügbar. Und es steht dir offen, es zu wählen. Es bietet sich dir an. Aber wir müssen uns zuerst hinsetzen und zuhören. Es erfordert Aufmerksamkeit und Ausdauer. Aber es ist doch so, wenn wir mal in uns hineinschauen, dass wir gerne bei dem verbleiben, was uns wirklich richtig satt macht. Wir bleiben gerne bei den Dingen, die uns wirklich sättigen, die unsere Seele satt machen. Denk mal an einen Nachtisch, den du vielleicht, wenn du so einer bist, nicht schnell essen willst, damit noch so lange wie möglich, so viel wie möglich übrig bleibt. Mit dem Ziel, dass du ihn lange genießen kannst. Ich weiß, es gibt einige Schnellesser bei dem Nachtischthema, aber für dich habe ich folgende Option, stell dir vor, du bezahlst besonders viel Geld. Stell dir vor, du bezahlst 50 Euro für einen kleinen Nachtisch. Wahrscheinlich wird selbst für die Schnellesser das die Wahrscheinlichkeit runtersetzen, dass du ihn schnell hinunterschlingen willst, denn du hast schließlich viel dafür bezahlt. Okay, also wir halten uns lange gerne bei den Dingen auf, die uns so richtig satt machen, die uns so richtig erfüllen. Gottes Wort, wir haben es vorher auch aus Psalm 119 gehört, am Anfang des Gottesdienstes, Gottes Wort ist unschätzbar viel mehr wert als alles, was die Welt zu bieten hat. Aber die Frage ist, wenn es nur bei dem bleibt, dann ist es schön und gut, es zu hören. Aber die Frage ist, wirst du aus der Verlockung durch die vielen Dinge in deinem Leben, die vielen Dinge in dieser Welt, die Entscheidung bewusst treffen, zu dieser einen Sache, die wirklich notwendig ist, zu kommen. Ihr seht, was es für ein Opfer erfordert. Denn wir sehen hier diesen Kontrast des Vielen und des Einen. Und wenn immer wir eine Sache wählen, dann sagen wir zu sehr vielem Nein, wenn wir uns für diese eine Sache verpflichten. Und so ist es auch mit Martha und Maria. Aber, soweit der Kontrast, wir bleiben hier nicht, denn es gibt ein drittes. Nämlich den Hauptcharakter, Jesus, Jesus selbst. Denkt euch vielleicht, jetzt bleibt nicht mehr viel Text übrig für Jesus, denn wir haben eigentlich das meiste in dieser Geschichte schon uns angeschaut. Aber wir müssen zu Jesus kommen und nochmal genau auf diese Einladung schauen. Die Einladung zum Bleibenden. Am Ende geht es in dieser Geschichte nicht primär darum, Stress abzubauen, mal zur Ruhe zu kommen. Ich weiß, wir brauchen alle mehr Ruhe in unserem Leben und darüber könnten wir uns jetzt lange austauschen. Es geht also aber nicht primär darum, zur Entspannung zu gelangen oder uns geistlich berieseln zu lassen, um es mal vielleicht etwas plakativ zu sagen. Am Ende müssen wir zurückkommen auf den, um den es sich alles dreht, Jesus. In unserer Elberfelder Bibel kommt der Titel Herr für Jesus hier nur einmal vor. Aber je nachdem, welche Textüberlieferung man sich anschaut, tritt er bis zu dreimal auf. Zum Beispiel in der Lutherbibel, ich geb euch das mal vor hier. Dort setzt sich Maria nicht ihm zu Füßen, sondern dem Herrn zu Füßen. Und dann fragt Martha, Herr, kümmert es nicht? Und dann heißt es am Ende, der Herr antwortete. Und es ist schon interessant, dass in dieser Textvariante der Titel Herr dreimal vorkommt. Es ist ein gewisser Refrain. Und wir wissen, dass Lukas den Titel Herr nicht so oft gebraucht. Und wir wissen alle, dass dieser Titel wichtig ist, Herr. Denn als Herr ist Jesus was? Er ist Gottes Sohn. Und wenn Jesus redet, dann redet Gott. Und das führt uns zurück zur Einleitung. Ich habe vorher gesagt, haltet es euch im Hinterkopf, worum es hier geht. Es geht um Liebe zu Gott. Liebe zu Gott. Und Liebe zu Gott bedeutet Liebe zu Jesus. Denn Jesus ist Gott. Und das bringt uns zu dieser absolut unvergleichlichen Einladung. Jesus sagt in Vers 42, Maria wird dieses gute Teil nicht genommen werden. Damit endet die Geschichte. Schaut es euch nochmal an, diese letzten Worte. Maria wird dieses gute Teil nicht genommen werden. Also niemand wird es ihr wegnehmen können, wofür sie sich entschieden hat. Und überlegt mal die Konsequenz davon. Was in deinem Leben kann dir niemand wirklich wegnehmen? Denk mal darüber nach. Wir wissen alle, tragischerweise ein Unfall kann unsere Gesundheit rauben, vielleicht sogar unser Leben. Künstliche Intelligenz, müssen wir alle schmerzhaft mitverfolgen, kann unseren Arbeitsplatz ersetzen. Deine Familie, die dir viel, viel wichtiger ist als alles andere in dieser Welt, machen wir uns nichts vor, sie kann dich nicht nur bitter enttäuschen und einsam machen, wie es in manchen tragischen Fällen vorkommt, sondern auch sie sind sterblich. Demenz kann all deine Bildung zunichte machen. Eine Finanzkrise reicht, um uns unendlich vieler Bequemlichkeiten zu berauben, deren wir uns gar nicht bewusst sind, die wir haben. Und auf einmal haben wir sie nicht mehr. Menschen haben das in der Geschichte erlebt, immer und immer wieder. Und früher oder später kommt es zu diesem Punkt, wenn Jesus nicht vorher zurückkommt, dass unser aller Leben zu Ende geht. Und wir alles, was wir jetzt so sehen und fühlen und was uns so wichtig ist, verlieren. Alles kann uns genommen werden. Heißt also, würde es dein Leben, würde es unser Leben nicht radikal verändern und unsere Prioritäten, wenn wir wüssten, dass es etwas gibt, was wirklich bleibt. Und das ist die Einladung von Jesus, denn die Bibel sagt uns, Jesu Stimme ist das, durch was das Universum ins Dasein gerufen wurde. Und diese Stimme, die alle Dinge in die Existenz gerufen hat, ist dieselbe Stimme, der du dich im Hören auf Gottes Wort, im Hören auf die Bibel aussetzen kannst. Wenn die Bibel redet, redet Gott. Ist das nicht ein gutes Argument für dein sorgengeplagtes Herz, dein Besorgtsein und deine Unruhe zu seinen Füßen zu bringen, wenn du dich hinsetzt? Auch Maria wird vielleicht Sorgen gehabt haben. Denkt ihr das nicht? Was ist das für ein gutes Argument, es zu seinen Füßen zu bringen? Es gibt keine bessere Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können. Keine bessere Entscheidung, als zu Jesus zu gehen, zu seinen Füßen zu setzen und zu sagen, ich bin ganz Ohr. Sprich zu mir, lass mich hören. Lass mich hören, was du zu sagen hast. Mach mein Herz so weit offen, wie es nur irgendwie geht. Lass mich mehr von dir empfangen, dass ich kleiner werden darf und du größer werden darfst. Das Problem mit unserer sorgengetriebenen Unruhe ist, dass sie uns den Blick dafür raubt, worum sich alles letztlich dreht. Das ist das große Problem mit den allermeisten unserer Sorgen. Sie rauben uns den Blick dafür, worum sich alles letztlich dreht. Und ihr seht, wie gefährlich das ist. Denn ich lebe in meinen Sorgen und ich behandle sie so, als seien sie das, worum sich letztlich alles dreht. Aber ich verliere den Blick für das, worum sich wirklich alles dreht, nämlich das, was bleibt. Und die Frage ist natürlich, wie sieht es für dich praktisch aus? Und ich hoffe, du stellst dir diese Frage. Hier nur ganz wenige kleine Anmerkungen. Ein Bibelleseplan ist wirklich eine gute Sache. Es ist wirklich eine gute Sache. Wir sind gewohnheitsgetriebene Wesen und das ist auch gut so. So hat Gott uns gemacht. Und ohne feste Gewohnheiten zu haben in unserem Leben, überlassen wir Zeit in Gottes Wort dieser Kategorie von unzähligen Dingen in unserem Leben, die wir mal gerne machen würden. Und ich glaube, eure Listen sind vermutlich auch lang. Ich habe eine lange Liste von Dingen, die ich mal gern machen würde. Aber wir dürfen diese wichtige Sache nicht dieser Kategorie überlassen. Beginn klein. Es ist okay, klein zu beginnen, vielleicht sogar besser als groß zu beginnen. Beginn klein mit Gottes Wort in deinem Leben, aber bleib beständig an Gottes Wort. Und vielleicht mag jetzt jemand sagen, Charles hat es vorher schon angedeutet, wir können uns ja nicht ständig aus den täglichen Anforderungen unseres Lebens, den vielen Pflichten zurückziehen und vor lauter Sitzen und Lesen und Hören und Zuhören und Nachsinnen unsere Pflichten vergessen. Aber mal ganz ehrlich, stehen die meisten von uns wirklich in der Gefahr, auf dieser Seite des Pferdes runterzufallen? Ich glaube eher so, es ist so, dass die meisten von uns Gefahr laufen, Tag ein, Tag aus so von zerstreuter Aufmerksamkeit verzehrt zu werden, dass wir die wichtigste Sache in unserem Leben, und nicht nur in unserem Leben, sondern die wichtigste Sache im Universum vergessen, nämlich den Gott, der redet und dem wir wirklich zuhören können, dem wir zuhören dürfen durch Jesus. Der große Kirchenvater Augustinus sagt in seiner Predigt zu diesem Text sinngemäß Folgendes. Er sagt, Martha bereitet dem Herrn ein Fest. Sie ist beschäftigt mit Gastfreundschaft. Sie bereitet dem Herrn ein Fest, während Maria zu den Füßen Jesu bereits festigt. Martha ist damit beschäftigt, ihm das große Fest zu bereiten. Und Maria sitzt dort und festigt schon, indem sie sein Wort empfängt. Und überlegt euch mal vielleicht dieses erfundene, sehr erfundene Gespräch, von mir erfundene Gespräch, zwischen diesen beiden vor. Martha sagt zu Maria, komm und helf mir mal, bereite mit mir das Essen vor, damit alles bereit ist. Und Maria antwortet darauf und sagt, ich kann nicht. Martha, es tut mir leid, aber ich bin schon so beschäftigt damit. Ich bin schon mitten darin zu festigen. Hör dir nur Jesus an. Was die lauteste Stimme in deinem Leben hat, wird am Ende auch die Richtung deines Herzens bestimmen. Was die lauteste Stimme in deinem Leben hat, und darüber hast du eine Entscheidung zu treffen, was die lauteste Stimme in deinem Leben hat, wird zuletzt auch die Richtung deines Herzens bestimmen. Es mag sehr vieles in deinem Leben geben, was Jesu Stimme erdrücken will. Glaub mir, es gibt vieles in meinem. Sehr, sehr, sehr vieles. Aber Jesu Stimme ist die einzige, die ewig weiter ertönen wird. Wenn alle anderen Stimmen zu Ende gekommen sind, gibt es nur noch eine Stimme, die weiterreden wird. Und es ist die Stimme dessen, der sagt, Himmel und Erde werden vergehen. All die Dinge, die wir so lieb haben. Aber mein Wort wird ewig bestehen. Also setz dich hin und hör ihm zu. Mit Entschiedenheit und mit Aufmerksamkeit, mit Ausdauer. Denn, das ist die Verheißung am Ende, was du von ihm empfängst, kann dir niemand mehr nehmen. Amen.